Es wirkt wie bei Corona. Seit Tagen entfalten Medien und die WHO ein regelrechtes Drehbuch der Ebola-Angst. Auch die Bilder martialischer Patiententransporte sind zurück und wecken bei manchen Erinnerungen an Bergamo. Doch es gibt noch weitere Parallelen. Welche das sind, erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung Geheimplan gegen Sachsen-Anhalt. So will die Amadeo-Antonio-Stiftung eine mögliche AfD-Landesregierung entmachten. Und Milliarden für NGOs. Österreichs Regierung versinkt im Fördersumpf. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zur Panikberichterstattung über Ebola kommen wir gleich nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Freitag. Im schwedischen Helsingborg hat am Freitag das Außenministertreffen der NATO-Staaten stattgefunden. Ein eigener Tagesordnungspunkt war dabei die Begrüßung der neuen ungarischen Außenministerin Anita Orban. Offenbar ging es auch darum, die neue Führung in Budapest rasch auf den Kurs des Militärbündnisses einzuschwören. Auffällig war zudem eine Bemerkung von NATO-Generalsekretär Mark Rutte. In ungewöhnlicher Offenheit erklärte er, dass der massive Aufrüstungskurs der NATO-Staaten vor allem auch die Gewinne der Rüstungsindustrie steigere. Rutte stellte dies dabei offenbar ausdrücklich als Erfolg der eigenen Politik dar.
Und jetzt gibt es eine enorme Geschäftschance, weil die NATO so viel mehr Geld ausgibt. Das bedeutet Dutzende und Aberdutzende Milliarden pro Jahr. In den kommenden Jahren hunderte Milliarden zusätzlich. Schauen Sie sich Deutschland an. Die Verteidigungsausgaben werden sich 2029 im Vergleich zu 2021 verdoppeln. Und wir wissen, dass etwa 20-30% der Verteidigungsausgaben an die Rüstungsindustrie gehen.
Der Niedergang der SPD in den Wahlumfragen setzt sich weiter fort. In einer am Freitag veröffentlichten Erhebung im Auftrag des ZDF landen die Sozialdemokraten nur noch auf Platz 4 der Wählergunst. Die Umfrage wurde von der Forschungsgruppe Wahlen erstellt. Das Institut gilt traditionell als eher unionsnah. CDU und CSU schneiden dort meist etwas besser ab als bei anderen Meinungsforschern. Demnach kommt die Union derzeit auf 24%. Die AfD liegt mit 26% davor. Die SPD erreicht nur noch 12%. Die Grünen kommen auf 15%. Die Linke liegt ebenfalls bei 12% und FDP und BSW würden aktuell an der Sperrklausel scheitern. Bei einem russischen Angriff auf das Baltikum wäre Deutschland sofort Kriegspartei, noch bevor überhaupt der NATO-Bündnisfall offiziell ausgerufen würde. Das behauptet der Sicherheitsexperte Marek Kof von der estnischen Denkfabrik International Center for Defense and Security. Im Interview mit der Tageszeitung Taz erklärte Kof wörtlich, dann haben wir Litauen, wo eine deutsche Brigade stationiert ist, also ist auch Deutschland mit einbezogen. Kof bezieht sich dabei auf die deutsche Panzerbrigade 45. Diese ist seit dem 1. April 2025 dauerhaft in Vilnius stationiert. Es handelt sich um den ersten Großverband der Bundeswehr, der langfristig im Ausland stationiert wurde. Im Fall eines militärischen Konflikts mit Russland wären diese Soldaten damit die ersten deutschen Einheiten mit unmittelbarem Feindkontakt. Die Berichterstattung über das Ebola-Virus nimmt spürbar Fahrt auf. Dabei entsteht zunehmend der Eindruck, Medien und Politik wollen die Bevölkerung auf eine größere Krise einstimmen. So meldete die Tagesschau am Freitag, die Eindämmung des Virus könne lange dauern. Und auch das Thema Reisebeschränkungen taucht inzwischen auf, wenn auch noch indirekt. So wurde einem Flugzeug der Air France in den USA erstmals die Landung verweigert. Grund war ein Ebola-Verdacht an Bord. Doch wie gefährlich ist Ebola tatsächlich? Der britische Gesundheitsforscher Dr. John Campbell erklärt dazu.
Die Wahrscheinlichkeit einer Ausbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Neuseeland und den Niederlanden ist gering, sehr, sehr gering. Diese Patienten sind am ansteckendsten, wenn sie sehr krank sind. Und wenn sie sehr krank sind, sollte jedem Arzt klar sein, was mit ihnen los ist. Wir werden also keine große Ausbreitung von Mensch zu Mensch erleben.
Auch der Facharzt für Infektiologie und Tropenmedizin, Dr. Martin Hadic, betont, die Ansteckungsrate bei Ebola sei vergleichsweise niedrig. Bei entsprechenden Hygienemaßnahmen sei das Risiko sogar äußerst gering. Die mediale Inszenierung mit Schutzanzügen und Vollmasken hält Hadic dagegen für deutlich überzogen.
Die Massenmedien und die WHO haben die Ebola-Epidemie massiv vorangetrieben, da der Hantavirus-Ausbruch nicht genügend Angst auslösen konnte. Was man nämlich in der aktuellen Berichterstattung verschweigt: Seit den 1970er Jahren gab es in Afrika 40, ich wiederhole, 40 Ebola-Ausbrüche. Keiner davon entwickelte sich zu einer Pandemie.
Nach Einschätzung des Mediziners werden die Menschen seit Corona dauerhaft in einem Zustand der Angst gehalten. Auffällig sei zudem, mRNA-Injektionen gegen Ebola wurden bereits seit Monaten entwickelt, und zwar genau gegen jenen Virusstamm, der jetzt ausgebrochen ist. Bei der Berichterstattung über den Ebola-Ausbruch bleibt ein entscheidender Punkt meist unerwähnt. Die WHO betont zwar regelmäßig ihre Zusammenarbeit mit der Regierung in der Demokratischen Republik Kongo, doch tatsächlich gehört das betroffene Gebiet, vor allem die Provinz Nord-Kivu, nur noch formal zum Kongo. Seit dem vergangenen Jahr steht die Region unter Kontrolle der Gruppen M23 und AFC, ehemalige Rebellen, die dort inzwischen faktisch einen eigenen Staat aufgebaut haben. Das bedeutet, verlässliche Informationen können vor Ort praktisch nur deren Behörden liefern, und auch administrative Maßnahmen lassen sich nur mit deren Zustimmung umsetzen. Dennoch verweigern mehrere europäische Regierungen offenbar direkte Kontakte. Das ergab eine Recherche von Auf 1. So erklärte das Auswärtige Amt in Berlin gegenüber unserer Redaktion: Das Auswärtige Amt unterhält keine direkten Kontakte zur M23-AFC-Verwaltung in Nord-Kivu und plant das auch nicht. Das Schweizer Department für Auswärtige Angelegenheiten antwortete dagegen deutlich offener: In humanitären Fragen könne die Schweiz grundsätzlich mit allen relevanten Akteuren in einem Konflikt in Kontakt stehen. Ob Bern dies im konkreten Fall tatsächlich tut, ließ das Ministerium allerdings offen. Das österreichische Außenministerium beantwortete die Anfrage von Auf 1 überhaupt nicht. Kritiker stellen deshalb eine grundsätzliche Frage: Wenn die Ebola-Krise tatsächlich so bedrohlich ist, warum verweigert zumindest die deutsche Regierung jede direkte Kommunikation mit den Behörden vor Ort? Mittlerweile wurde ein weiterer Ebola-Patient nach Europa gebracht, diesmal nach Prag. Bereits seit Tagen wird ein US-Amerikaner in Berlin behandelt. Am Gelände der Berliner Charité, wo der Patient auf einer Isolationsstation liegt, ist davon allerdings kaum etwas zu bemerken. Der Klinikbetrieb läuft normal weiter. Sichtbare Verhaltensregeln gibt es bislang nicht. Dennoch erinnert die Entwicklung viele Beobachter an die ersten Wochen der Corona-Zeit. Genau diese Parallelen kommentiert Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Irgendwo auf diesem Gelände liegt sie, die Sonderisolierstation der Berliner Charité, oder genauer gesagt des Rudolf-Virchow-Krankenhauses, das der Charité mittlerweile angeschlossen wurde. Gebaut wurde es vor genau 120 Jahren. Nur die Infektionsbaracken wurden nicht rechtzeitig fertig. Die behördlichen Genehmigungen für die Planungen kamen zu spät. Berlins Verwaltung war damals wohl nicht anders als heute. Mittlerweile ist die Station fertig und sie liegt in illustrer Nachbarschaft. Ein paar hundert Meter in diese Richtung residiert das Robert-Koch-Institut, und dort ist auch das einzige von der Regierung betriebene Labor für Ebola in ganz Deutschland. Man profitiere von der Nachbarschaft, heißt es auf der Webseite des RKI. Man rühmt sich seiner Sicherheitsvorkehrungen, benennt aber als Problem einen möglichen Ausfall des öffentlichen Stromnetzes. Den soll es, wie man weiß, in Berlin hin und wieder geben. Ist das also der Ort, an dem die ersten Bilder eines neuen Ausnahmezustandes entstehen? Ich weiß es nicht, aber eines ist sicher: Abläufe, Drehbücher, Sprachregelungen, sie erinnern an die Frühzeit von Corona. Ein martialisches Polizeiaufgebot brachte den Amerikaner, der hier behandelt wird, vom Flughafen ins Krankenhaus. Auch dessen Familie, die, wie die Behörden eingeräumt haben, gar nicht krank ist. Mit einem Virus, das nicht über die Luft übertragen werden kann, da sollen Bilder produziert werden. Binnen Tagen fand die WHO zu ihrer übrigens recht vorhersehbaren Sprachregelung: Nur die Impfung hilft. Doch die Impfung gibt es bedauerlicherweise gerade für diesen Ebola-Typ nicht. Aber man hat, oh Wunder, bereits im Januar begonnen, sie zu entwickeln. Lange vor dem Ausbruch. Der erfolgte dann pünktlich zur WHO-Jahresversammlung. Und die deutsche Politik? Mit den Behörden in den Krisengebieten, also den einzigen, die offizielle Information liefern und tätig werden können, redet man nicht einmal. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es gegenüber auf 1, es gebe keine Kontakte und die seien auch nicht geplant. Nun ja, natürlich, Geschichte muss sich nicht wiederholen. Aber Sprachregelungen, Abläufe, sie lassen sich wiedererkennen, genau wie die Narrative. Und die gleichen Pharmakonzerne und gleichen Funktionäre melden sich schon wieder zu Wort. Die gleichen Machtstrukturen, die vor 6 Jahren die Diktatur einführten, sie sind noch aktiv. Sie handeln wieder, weil nicht aufgeklärt wurde und nichts geändert. Und deshalb kann sich Geschichte wiederholen. Vielleicht nicht heute, aber dann ein andermal.
Wie gerade im Kommentar erwähnt, pünktlich zur Ebola-Berichterstattung tagt in Genf die Weltgesundheitsversammlung der WHO. Im Mittelpunkt stehen dort unter anderem die Digitalisierung des Gesundheitswesens, der Zugang zu Gensequenzdaten, KI-gestützte Pharmaentwicklung sowie ein international abgestimmtes Vorgehen im Fall ausgerufener Pandemie. Auch die Finanzierung der WHO ist Thema. Nach dem Wegfall der USA als wichtiger Beitragszahler wird über höhere Pflichtbeiträge der Mitgliedstaaten diskutiert. Deutschland hat der Organisation allerdings bereits vor Beginn der Versammlung weitere 25 Millionen Euro zugesagt. Zudem spielt auch das Thema Klima eine zentrale Rolle. Grundlage dafür ist der sogenannte One Health Ansatz, also die Verknüpfung von Mensch, Tier und Umwelt. Passend dazu hatte Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt gefordert, Gesundheitsnotstände künftig auch wegen des Klimawandels ausrufen zu können. Und dieser One Health Ansatz könnte jedenfalls in der Konsequenz auch Teil einer anderen Entwicklung sein. Über unglaubliche Pläne von Wissenschaftlern, um Menschen ganz im Sinne der Agenda 2030 den Fleischkonsum abzugewöhnen, hat auf 1 in den letzten Tagen berichtet. Etwa über das Aussetzen genmanipulierter Zecken, um Menschen mit einem Virus allergisch gegen Fleisch und tierische Produkte zu machen. Doch die Pläne der Forscher gehen noch viel weiter, wie auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet in seiner aktuellen Sendung zeigt.
Aufruf zur Vergiftung von Lebensmitteln im Lebensmittelmarkt. Auch nicht schlecht. Es könnte machbar sein, synthetisches AGS in Lebensmittelgeschäfte mitzunehmen und heimlich in Rind, Schweine, Lammfleisch und so weiter zu injizieren. Das ist eine Anstiftung zu einer Straftat. Die beiden Forscher, problemlos, konnten sie ein wissenschaftliches Papier dazu veröffentlichen. Es gab keinen Aufschrei. Wir haben argumentiert, schreiben Sie weiter, dass AGS eine moralische Bio-Verbesserung ist und dass seine Förderung moralisch verpflichtend ist. Ja, da ist er wieder, der transhumanistische Gedankengang, wie wir ihn bei Bill Gates, bei Harari, bei Epstein finden. Der Mensch ist ein Geschwür, er ist unvollkommen, also muss man ihn moralisch Bio verbessern durch manipulative Eingriffe in die Erziehung und neuerdings in den letzten Jahren auch in die Gene.
Menschen mit Zwang das Fleisch abgewöhnen. Die irren Pläne der Forscher sehen Sie in der vollständigen Aufdeckersendung von Stefan Magnet unter www.auf1.tv. Über eine mögliche Wende im Fall der verfolgten Ärzte in Deutschland berichtet Stefan Magnet übrigens morgen Samstag in einer brisanten Sendung. Denn jetzt könnte sich tatsächlich erneut US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. einschalten. Worum es genau geht, das erfahren Sie morgen exklusiv unter www.auf1.tv. Die linke Amadeo Antonio Stiftung hat eine umfangreiche Anleitung veröffentlicht, wie eine mögliche AfD-Landesregierung ausgebremst werden könnte. Das Dokument ist auf der Internetseite der NGO abrufbar. Am Beispiel Sachsen-Anhalts wird dort detailliert beschrieben, wie ein AfD-Kabinett auf möglichst vielen gesellschaftlichen Ebenen eingeschränkt werden könne. So empfiehlt die Stiftung etwa, wichtige Kompetenzen frühzeitig auf den Bund zu übertragen. Ein bundesweites Demokratiefördergesetz könne beispielsweise verhindern, dass eine Landesregierung linken Organisationen die staatliche Finanzierung entzieht. Auch die Ernennung von Richtern solle stärker zentralisiert werden. Nach Vorstellung der Stiftung sollte die Berufung von Richtern aller Instanzen künftig nur noch durch den Bund geregelt werden. Eine mögliche AfD-Regierung hätte dann keinen Einfluss mehr auf die Besetzung entsprechender Stellen. Darüber hinaus fordert das Papier den Ausbau sogenannter Frühwarnsysteme gegen Desinformationskampagnen. Kritiker sehen darin den Versuch, oppositionelle Positionen stärker überwachen zu lassen. Brisant ist auch die Rolle der Stiftung selbst. Als gemeinnütziger Verein darf die Amadeo-Antonio-Stiftung eigentlich keine parteipolitische Werbung betreiben. Ein Verlust der Gemeinnützigkeit hätte erhebliche steuerliche Nachteile zur Folge. Österreich hat zwischen den Jahren 2019 und 2025 fast 8 Milliarden Euro Steuergeld an NGOs ausgezahlt. Das geht aus dem Abschlussbericht des Freiheitlichen Parlamentsklubs zum Rechnungshofausschuss hervor. Demnach flossen im überprüften Zeitraum insgesamt 7,7 Milliarden Euro an Vereine, Stiftungen und ähnliche Organisationen. Das entspricht mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr. Grundlage des Berichts waren unter anderem mehr als 250 parlamentarische Anfragen. Zu den geförderten Organisationen zählen etwa die muslimischen Pfadfinder. Sie erhielten im genannten Zeitraum rund 1 Million Euro. Mehr als 13,5 Millionen Euro gingen an die Asylkoordination Österreich. Fast 3 Millionen Euro erhielt zudem das sogenannte Bildungsnetzwerk Peregrina. Finanziert wurden damit beispielsweise, Zitat, Klimaschutz-Workshops für migrantische Frauen. Immer wieder fließen Fördergelder auch an Gruppen, die Regierungskritik pauschal als rechtsextrem einstufen. FPÖ-Chef Herbert Kickl bezog dazu im österreichischen Nationalrat deutlich Stellung.
Es besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr, vor allem für diejenigen, die über ihre parteipolitischen und ideologischen Scheuklappen hinaus nicht denken können. Wir sind nicht rechtsextrem, sondern wir haben nur extrem oft recht. Das klingt so ähnlich, ist aber etwas ganz etwas anderes. Wir haben extrem oft recht und das können wir jetzt durchgehen, ob es die Frage der Zuwanderungspolitik ist, ob es die Frage der Corona-Politik ist, ob es die Frage des Umgangs mit einer überbordenden und anmaßenden Europäischen Union ist, ob es die Frage des Umgangs und des Hochhaltens unserer Neutralität ist, ob es die Frage einer vernünftigen Wirtschaftspolitik ist, die auf Entlastung statt immer noch mehr Belastung setzt, ob es die Frage unserer Sicherheit ist oder ob es die Frage des Kampfes gegen die zunehmende Islamisierung im Land ist. Wir haben Recht und Sie haben immer öfter Unrecht. Und das genau ist Ihr großes Problem. Und damit können Sie alle miteinander nicht umgehen.
Die schwarz-rote Landesregierung in Berlin sorgt erneut für Diskussionen über den Umgang mit öffentlichen Geldern. Denn Senatoren, also die Landesminister, dürfen ihre Dienstwagen mit Fahrer offenbar auch privat nutzen. Und das ganz legal, ohne darüber Rechenschaft ablegen zu müssen. Grundlage dafür ist eine Anordnung der Berliner Finanzverwaltung aus dem Jahr 2022. Bekannt wurde diese Regelung allerdings erst jetzt durch eine Anfrage des BSW-Abgeordneten Alexander King. Demnach müssen bei der privaten Nutzung des personengebundenen Fahrdienstes keine Fahrtenbücher mehr geführt werden. Auslöser für die Änderung waren offenbar steuerrechtliche Fragen. Die Folge, es lässt sich heute praktisch nicht mehr nachvollziehen, wie häufig Mitglieder der Landesregierung Fahrzeuge und Fahrer des Landes für private Zwecke einsetzen. Wir kommen zum Interview des Tages. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens spricht mit dem brandenburgischen AfD-Landtagsabgeordneten Dominik Kaufner.
Der 8. Mai 1945 hat verschiedene Namen. Stunde Null oder der Untergang oder der Tag der Befreiung. Vor einer Woche, da beging Dominik Kaufner, der erinnerungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, man kann wohl sagen, ein Sakrileg. Denn er veröffentlichte auf verschiedenen Plattformen folgende Grafik: Kein Tag zum Feiern, Tag der Vernichtung. Eine Woche hat's gedauert und dann wurde aus dem Sakrileg ein Skandal. Eine Pressekonferenz im Brandenburger Landtag ging am Dienstag im Tumult oder besser in den Zwischenrufen der Journalisten unter. Die SPD in Brandenburg spricht von einer perversen Verkehrung von Tätern und Opfern, die CDU von einer widerlichen Methode. Wir wollen jetzt aber nicht über, sondern mit Dominik Kaufner sprechen. Schön, dass Sie hier im Studio sind.
Danke für die Einladung.
Herr Kaufner, das mit der Vernichtung ist ja nicht so ganz von Ihnen. Theodor Heuss, der erste Bundespräsident, hat sich so ähnlich geäußert, wenn auch möglicherweise etwas anders gemeint. Wie haben Sie es gemeint?
Ich habe das so gemeint, dass man angesichts der Kriegsverbrechen, die gerade kurz vor dem 8. Mai und noch lange nach dem 8. Mai an Deutschen verübt wurden, man nicht von der Befreiung sprechen kann, sondern eher von der Vernichtung. Also um nur mal die zwei größten Komplexe anzusprechen, die Massaker an Zivilbevölkerung, gerade durch die Rote Armee, aber auch Massenvergewaltigung durch Soldaten aller, also sowohl der Westmächte als auch der Sowjets und die Flächenbombardements der Briten und Amerikaner. Also wenn man sich da Bilder anschaut aus der Zeit, wird keiner auf die Idee kommen und keiner der Zeitgenossen hätte gesagt, ja, da wurden wir befreit. Es war im Übrigen auch nicht das Selbstverständnis der Soldaten, die auf dem Gebiet des Deutschen Reiches vorrückten damals. Und deswegen glaube ich, dass es genau umgekehrt ist, Tag der Befreiung ist die Geschichtsklitterung, diese Begrifflichkeit. Und die lehnen wir einfach ab. Und das haben wir letztes Jahr im Landtag ja auch schon getan.
Wo wir vielleicht mal direkt zu den Begriffen und ihrer Bedeutung kommen. Die Reaktionen, insbesondere jetzt im beginnenden Wahlkampf in allerdings anderen Bundesländern, waren, glaube ich, nicht ganz unerwartet. Wie viel Provokation war in dieser Äußerung?
Für mich ist da keine Provokation drin, aber es wird natürlich als Provokation aufgefasst, weil wir natürlich hier an den Kern sozusagen so ein bundesrepublikanischen Selbstverständnisses gehen. Wobei auch das muss man ja einschränken. Sie hatten vorher schon Theodor Heuss genannt. Es ist ja nicht in der Bundesrepublik immer schon selbstverständlich gewesen, vom Tag der Befreiung zu reden. Das ist, glaube ich, 1949 das erste Mal durch die SED so im neuen Deutschland als Begriff genutzt worden. Und man hat es erst später, Weizsäcker, übernommen. Und das müssen wir sozusagen auch sagen, das müssen wir uns nicht zu eigen machen. Ne? Und ich glaube gerade wir als AfD tun gut daran, auch solche erinnerungspolitischen Themen auch mal auf die Tagesordnung zu setzen und sagen, nee, da machen wir nicht mit, weil ich glaube, wir stoßen hier auch zum Kern sozusagen an einer politischen Problematik hin. Also die Ursachen unserer Ohnmacht im Inneren wie im Äußeren liegen ja auch genau da, in diesem falschen Geschichtsbild, meiner Meinung nach.
Der Befreiung kam tatsächlich ursprünglich aus dem Osten, da war er vielleicht ein bisschen anders gemeint, aber jedenfalls die Vokabel, Richard von Weizsäcker hat es, glaube ich, 1985 im Bundestag zur Rede zum 40. Jahrestag dann so gesagt. Und die Berliner Zeitung ist in einem längeren Artikel unmittelbar darauf eingegangen, hat jetzt ihre Äußerung mit der damaligen von Richard von Weizsäcker verglichen und erklärte, Weizsäcker hätte 1985 aus der westdeutschen Trümmergesellschaft eine geschichtsbewusste Demokratie geformt. Ich gebe es jetzt in meinen Worten wieder. Das Interessante ist, wenn man mal genau liest, die westdeutsche Trümmergesellschaft, da gehörte Brandenburg nicht dazu. Ist das, was wir erleben, auch ein typisches westdeutsches, sozusagen der lange Weg nach Westen Narrativ?
Ich bin mir nicht so sicher. Hier verschmelzen ja sozusagen Narrative, die wir in der DDR und in der BRD hatten. Und ich stelle fest, wenn ich mit Parteifreunden spreche oder auf Parteiveranstaltungen zu diesem Thema, dass alle sagen, endlich wird das mal angesprochen. Weil viele begreifen einfach, dass das wirklich, ja, wie gesagt, auf den Kern auch der politischen Problematik in diesem Land zurückgeht und diese schuldgetriebene Erinnerungskultur eben eine wesentliche Ursache ist für die Misere, vor der wir stehen. Ja, und diese Art der Geschichtsklitterung, die man über Jahre einfach hat durchgehen lassen, weil es keinen Widerspruch gab, keine echte Opposition gab, die müssen wir eben auch abräumen. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe an.
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht Geschichte? Es gibt den Begriff der Geschichtspolitik, dass man mit dem Geschichtsbild auch eben aktuelle Politik macht. Das ist sicherlich ein Teil davon. Aber wie wichtig ist die Frage, ist es nun ein Tag der Befreiung oder Vernichtung? Ich sag's mal etwas ketzerisch, im Supermarkt an der Kasse wird das die Leute, wenn sie hohe Preise sehen, vielleicht nicht so interessieren.
Das mag alles richtig sein, aber ich glaube, es gibt auch Themen, die eben nicht zur Tagespolitik gehören, die trotzdem wahnsinnig wichtig sind. Und gerade beim Thema Geschichtspolitik muss man auch sagen, ja, warum lässt man das nicht bei der Geschichtswissenschaft, diese Fragen? Das Thema ist, diese Art von Geschichtspolitik, die findet ja statt, die betreiben ja die anderen. Und Manfred Kleine-Hartlage, der Publizist, hat mal den Begriff des Geschichtsmanagements dafür getroffen. Also eine Art von verordneter Sicht auf die Geschichte, die die Politik entscheidet und nicht die Wissenschaft, mit einer kleinen Einschränkung natürlich diejenigen Wissenschaftler, die abhängig sind von der Politik, die vertreten natürlich häufig dann ganz ähnliche Ansichten. Und das betrifft am Ende dann auch die Kassiererin, weil die politische Misere, ob Masseneinwanderung, die Beteiligung an fremden Kriegen, geht genau auf diese schuldgetriebene Erinnerungskultur zurück, meiner Meinung nach. Also das, die Verweigerung sozusagen souverän zu denken, deutsche Interessen zu definieren, hat mit dieser tiefen erinnerungskulturellen Störung ganz unmittelbar zu tun.
Das vollständige Gespräch finden Sie unter www.auf1.tv. Ob Corona, Migration oder Erinnerungskultur. Auf 1 greift Themen auf, die in den Systemmedien tabu sind. Kritische Berichterstattung können Sie unterstützen über das Formular unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames Pfingstwochenende. Wir sehen uns nächste Woche am Dienstag wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.